der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Secadair und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Der Cyber Resilience Act betrifft Produkte mit digitalen Komponenten, die eine Verbindung zu Netzwerken oder anderen Geräten herstellen können und in der EU vertrieben werden. Welche Anforderungen sind hier zu beachten und welche Regularien kommen auf die Hersteller zu? Licht ins Dunkel bringen Manuel Poncher, Rechtsanwalt für IT-Sicherheits- und Datenschutzrecht bei der Kanzlei Heuking, und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Secadair GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Stand der Technik.
Hi Daniel.
Heute mit Manuel. Wir gehen so ein bisschen weiter in der Folge der Regulatorik für IT-Sicherheit. Neben der NIS 2, die IT-Sicherheit im Allgemeinen in Unternehmen, sag ich mal, betrachtet, haben wir noch ein zweites Thema, was EU-weit auf uns zukommt, den Cyber Resilience Act. Ja, und den wollen wir heute mal beleuchten.
Genau.
Manuel, was ist das, der CRA?
Fangen wir gerne mal damit an, genau. Also der Cyber Resilience Act ist quasi so das Gegenstück zu den ganzen organisatorischen IT-Sicherheitsvorgaben, die die EU so erlässt. Man kann im Wesentlichen sagen, wir haben zwei Arten von Vorgaben, die aus der EU kommen im Rahmen von der Cybersicherheitsstrategie der EU. Die einen sind organisationsbezogen und machen Vorgaben dazu, dass bestimmte Organisationen, die eben reguliert werden, bestimmte Anforderungen an ihre IT-Sicherheit als Unternehmen haben müssen. Also Stichwort Informationssicherheitsmanagementsysteme zum Beispiel. Und dann gibt es diese zweite Art von Regulatorik. Und da fällt jetzt unter anderem dieser Cyber Resilience Act rein. Da geht es dann nicht mehr darum, wie stelle ich mich als Unternehmen auf, sondern da geht es darum, wie entwickle ich Produkte als Unternehmen? Welche Anforderungen muss ich da erfüllen? Das heißt, wir sind im klassischen Produktsicherheitsrecht, wenn wir über den Cyber Resilience Act sprechen. Das ist so erstmal der grobe Scope.
Spannendes Thema. Ich bin da froh, dass das kommt tatsächlich. Man muss einfach sagen, ich habe da immer eine Erinnerung. Ich war mal auf einer Veranstaltung und da war ein Manager eines großen Herstellers von Haushaltsgeräten. Und dann hat jemand aus dem Publikum gefragt, naja, wie stellen wir denn sicher, dass die Geräte, die ja heute fast alle irgendwie mit dem Internet verbunden sind und überall ist eine kleine Steuerung drin und letztlich läuft da drauf ein kleiner Computer, der auch ein Betriebssystem hat, der dann irgendwelche Sensoren hat und vielleicht irgendwas steuert. Ich kann meine Waschmaschine anschalten per Handy. Da hat dann jemand aus dem Publikum gefragt, ja, wie ist das denn mit Update und Patch-Management? Und da hat der Manager damals, ist viele Jahre her, sagte dann, ja, das ist Aufgabe des Kunden. Ja. Wo ich mich dann frage, ich stelle dann immer meine Eltern mir vor, meine Mutter steht vor der Waschmaschine und sagt, oder mein Vater und sagt, warte mal, ich muss mal Update drücken. Bei einer 10 Jahre alten Waschmaschine, die dann vielleicht auch nicht mehr, also das ist so das Themenfeld, was der CA anpacken soll. Und
unter anderem, genau. Also es gibt noch eine Reihe weiterer Themen. Wir kommen gleich noch dazu, was so grob der Inhalt dieser Regulatorik ist, beziehungsweise dieser Verordnung. Was wir vielleicht vorneweg noch sagen sollten, bevor wir uns den im Detail angucken, der gilt gerade noch nicht. Also wir reden jetzt gerade über einen Rechtsakt, der erst in Zukunft tatsächlich dann Unternehmen regulatorisch betreffen wird. Ich sage bewusst regulatorisch, weil gerade die Vorbereitung darauf, dass das gilt, die sollte man eben nicht erst, wenn das Gesetz da ist, sich anschauen, sondern eben schon vorher. Die finale Verordnung, die ist veröffentlicht worden im Gesetzblatt der EU, ist noch gar nicht so lange her, am 20.11.24 und tritt dann 20 Tage danach in Kraft, so ist das eben geregelt da.
Ist, und das ist, lass mich kurz unterbrechen, gerne. Ist auch eine Verordnung.
Genau,
bedeutet, ist auch eine Verordnung. Das heißt, anders als die NIS 2, es muss kein nationales Umsetzungsgesetz erfolgen, sondern die gilt sofort und dann ab?
Die gilt, beziehungsweise die tritt in Kraft ab dem 20.12. diesen Jahres, gilt dann aber noch nicht. Das heißt, Wir haben im Wesentlichen zwei Übergangsfristen dabei. Das eine ist für Meldepflichten von Herstellern. Das heißt, immer dann, wenn ich eine Schwachstelle habe, die ein System beeinträchtigt, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich, muss ich eine Meldung machen. Das muss ich machen ab dem 11. September 26. Und alle anderen Pflichten, die drinstehen im Cyber Resilience Act, die gelten dann nochmal ein Stückchen später. Erst ab dem 11.12.27. Dass es immer der 11. ist als Monatstag, liegt schlicht daran, dass man einfach gerade Monate als Übergangsfristen festgelegt hat und halt am 11.12. der Cyber Resilience Act in Kraft tritt. Deshalb bleibt es immer beim 11., nur die Monate und Jahre ändern sich. Das ist so grob die Logik. Das heißt aber, wir reden über ein Gesetz, das noch nicht gilt, das demnächst irgendwann gelten wird, und wo eben verschiedene Wirtschaftsakteure reguliert werden. Und abhängig davon, wie sie reguliert werden und was eigentlich das Geschäftsmodell ist, braucht diese Vorbereitung darauf, einfach weil die Folgen gravierend sind, eine gewisse Zeit. Und deshalb sollte man eben nicht warten, bis man jetzt den 11.9.26 hat oder den 11.12.27, sondern vielleicht schon ein bisschen früher anfangen.
Also das bedeutet, es der CAA betrifft Hersteller von Produkten, die in der EU verkauft werden und die, sag ich mal, IT-Komponenten enthalten.
Genau. Ja? Also das heißt im Cyber Resilience Act Produkte mit digitalen Elementen, die da reguliert werden. Also das ist faktisch jedes Hard- oder Softwareprodukt, das irgendeine Art Konnektibilität hat. Also jedes Gerät, was ich irgendwie mit Internet verbinden kann, was letztlich, also die Grundidee waren IoT-Geräte, also diese klassischen, der smarte Kühlschrank, die
Waschmaschine smarte, meiner Mutter.
Die smarte Waschmaschine deiner Mutter, genau. Die Geräte, über die hat man nachgedacht dabei. Hat dann die Definition ein bisschen weitergefasst, damit da auch andere Dinge reinfallen. Also gerade auch ein klassisches Softwareprodukt, das über Internet funktioniert oder das eine Internetverbindung hat, das wird mitreguliert. Und so hat man einfach dann eine große Bandbreite an Produkten mit digitalen Elementen, die in diese Regulierung reinfallen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, der Anknüpfungspunkt ist immer, dass es ein Produkt ist, das ist ein klassischer Punkt im europäischen Produktsicherheitsrecht, der auf dem europäischen Markt angeboten und vertrieben wird.
Okay, das geht ja dann dahin, dass bestimmte Pflichten damit verbunden sind. Also korrigier mich, ich versuche es mal aufzuzählen. Eins hast du gesagt, ich muss überwachen für die Software, die in meinem Gerät verbaut ist, ob für die eine bekannte Schwachstelle da drin ist. Hört sich einmal, sag ich mal, interessant an für jemand, der Software entwickelt. Eine Software besteht aus dem, was ich als Hersteller selber entwickle mit meinen Softwareentwicklern. Aber Software wird heute nicht mehr komplett in der Regel selber geschrieben, sondern es beinhaltet viele Komponenten, die Open Source meist sind. Und die binde ich quasi mit ein und da werden regelmäßig Schwachstellen gefunden. Ein Beispiel, wenn jemand technisch ein bisschen interessiert ist, Log4j zum Beispiel. Also habe ich ein Log4j bei mir drin, muss ich immer gucken, die Version Log4j, die ich dann verbaut habe und die ausgeliefert worden ist an den Kunden in der Waschmaschine. Log4j ist vielleicht nicht ganz passend, aber in die Richtung, ja. Ich glaube nicht, dass eine Waschmaschine lockt.
Deiner Mutter mit der Waschmaschine würde es nicht auffallen bei dem Beispiel.
Dann können wir Fehleranalyse der Waschmaschine betreiben. Naja, jedenfalls benutze ich so eine Komponente zum Beispiel zum Berechnen von Datum oder sowas. Oder zur Anzeige in dem Display, was da verbaut ist, dann wird eine bekannt gewordene Schwachstelle, muss also gepatcht werden, die Software muss bereitgestellt und das über den gesamten Lebenszyklus. Ich muss die Software, die ich da prüfe, einbaue, generell sicherheitsprüfen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, welches Risiko besteht im Kontext der Benutzung. Bei der Waschmaschine ist das jetzt, sage ich mal, vielleicht überschaubar. Kann man sich Angriffsszenarien überlegen. Also wenn ich alle Waschmaschinen in Deutschland gleichzeitig das Wasser aufdrehe, ob dann das Wassernetz noch funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Komponenten, zum Beispiel Ventile, die in Chemieanlagen oder in Industrieanlagen verbaut werden, die sind heute auch alle vernetzt, weil gesagt wird, okay, die Durchflussregelung soll 10 Liter in einer Minute betragen, bitte jetzt zurück und oh, ich muss Predictive Maintenance machen. Das Gerät hat ja 10.000 Schaltvorgänge, wird ausgetauscht, geht direkt an ein Serviceunternehmen, die das machen. Also all diese Themen oder diese Gerätschaften sind betroffen und wie gesagt, neben Prüfung, neben der Risikobetrachtung, Pentesten müsste ich sie. Ich muss über den gesamten Lebenszyklus Patch-Management gewährleisten. Was Was noch? Habe ich noch was vergessen?
Gibt noch eine ganze Reihe weiterer Fliegen. lass uns kurz mal einen Schritt zurück machen und dann kommen wir wieder zu dem zurück. Denn du redest die ganze Zeit von, sie müssen das machen oder er muss das machen oder ich muss das machen. Es ist wichtig zu unterscheiden, wer muss das hier konkret machen. Wer ist verpflichtet unter dem Cyber Resilience Act? Genau. Die Kernpflichten im Cyber Resilience Act betreffen die Hersteller der Produkte. Und der wichtige Punkt dabei ist, selbst dann, wenn ich ein Hersteller bin, der nicht in der EU ansässig ist, ich aber mein Produkt in der EU verkaufen oder vertreiben möchte später oder ich das Dritten bereitstelle, die das machen, dann kann dieses Produkt nur bereitgestellt werden, völlig egal, ob durch mich oder einen Dritten, wenn dieses Produkt die Anforderungen aus dem CIA erfüllt. Das heißt, selbst ein klassisches Beispiel, diese kleinen, genau.
Ich gucke hier in das CE-Zeichen.
Exakt das, wenn wir uns überlegen, wir haben einen China-Hersteller für irgendwelche Billigkameras oder für irgendwelche billigen Geräte, die ein paar Euro kosten, die keinerlei Wert auf oder wo keinerlei Wert auf Sicherheit in der Entwicklung dieses Produkts gestellt wurden, die werden ein Problem haben, mit diesen Anforderungen standhalten zu können. Das ist aber nur die eine Gruppe, die Hersteller. Es gibt noch zwei andere Gruppen, nämlich den Einführer und den Händler, die reguliert werden. Der Einführer ist der, wenn ich einen Hersteller habe, der nicht in der EU ansässig ist, sondern in einem Drittland, also außerhalb der EU, und dessen Produkt soll in die EU gebracht werden, um hier verkauft zu werden. Dann ist die Person oder die Einheit, das Unternehmen, das das einzelne Produkt in die EU bringt, das wird dann Einführer genannt. An diese Person werden nochmal unterschiedliche oder andere Pflichten gestellt bei der Frage, was muss das Unternehmen tun, damit dieses Produkt auf den Markt gebracht werden kann. Und dann gibt es danach nochmal den Händler, der nochmal andere Pflichten hat. Das Gute für letzte beide Kategorien ist, die müssen eben nicht genau diese Punkte, die du vorhin angesprochen hast, machen, sondern letztlich eher Kontrollen, ob das tatsächlich vom Hersteller so gemacht wurde. Und dann kommen wir zu dem Punkt zurück, an dem du gerade gewesen bist, welche Pflichten ich habe. Denn es gibt den Annex 1 zum Cyber Resilience Act, wo ein relativ langes Set an, das heißt da grundlegende Cybersicherheitsanforderungen vorgegeben wird. Und ich muss gucken, als Hersteller, dass mein Produkt, das ich entwickle, diese ganzen Anforderungen, die da drin steht, erfüllt. Und da gibt es zum Beispiel eine Anforderung, die heißt schlicht, Produkte mit digitalen Elementen werden ohne bekannte Schwachstelle ausgeliefert. Punkt.
Das ist das, was ich sagte, Nachweis, genau. Du musst Audits machen. Also Code Review oder Pentest.
Ja. Und das klingt im ersten Moment nach einer gar nicht so abwiegigen oder gar nicht so komplizierten Anforderungen. Ich muss halt einfach ein Produkt liefern, das keine Schwachstelle hat. Ja, das klingt erstmal relativ einfach. Aber wenn man sich überlegt, wie lang teilweise Produktentwicklungszyklen sind und wie schnell es passieren kann, dass eine einzelne Komponente, die in diesem Produkt drin ist, dass die eine Schwachstelle hat, dann ist das einfach eine sehr, sehr hohe Anforderung, die ich an die Überwachung in der Produktentwicklung stelle. Und da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, ob die aktuellen Zyklen die aktuellen Produktentwicklungsprozesse, die Unternehmen haben, ob die tatsächlich so aufgestellt sind, dass man diese Anforderungen nicht erst in dem Zeitpunkt feststellt, wenn das Produkt auf den Markt gebracht werden soll, sondern bestenfalls ein bisschen vorher, damit man es dann wieder einfangen und korrigieren kann, wenn zum Beispiel Log4j als Problem auftaucht.
Also da kann ich dir sagen, so aus der Erfahrung, das ist problemlos machbar. Ich muss eine vernünftige Software-Pipeline haben und das geht auch in einer Produkt-Gesamtentwicklungs-Pipeline. Das ist machbar und da ist auch sehr viel Automatisierung möglich. Das heißt, ich muss da nicht mit Manpower dauerhaft reingucken, aber es ist natürlich eine Herausforderung.
Da gebe ich dir so lange recht, wie du die Software, die du da benutzt, selbst herstellst oder selbst entwickelt
auch die,
hast.
Auch die sogenannten Third-Party-Libraries, die du da einbaust, auch die kann ich mit überwachen. Ja, ich kann gucken, es gibt Datenbanken, in denen Schwachstellen drin sind, CVE-Details zum Beispiel. Und ich kann immer einen Abgleich fahren. Aber ich muss natürlich eine Liste darüber führen, welche Komponenten habe ich bei mir eingebaut. Ich muss permanent automatisiert abgleichen und wenn ich dann sozusagen eine Schwachstelle bekannt oder ich in Kenntnis einer bekannt gewordenen Schwachstelle komme, dann muss ich sozusagen patchen. Das bedeutet natürlich so im Umkehrschluss auch, ich muss meinen Produkten, die ich da mitgebe, eine Update-Möglichkeit geben, die möglichst einfach ist. Also es ist schon ein ganzer Rattenschwanz, der da hinten mit dran hängt. Wie gesagt, das Gute ist, wir können da eine ganze Menge automatisieren und es ist auch not Rocket Science, eigentlich auch nicht Stand der Technik, sondern anerkannte Regel der Technik. Das ist das, was man heute normalerweise vernünftig machen kann, aber es wird nicht überall gemacht.
Das
ist der Punkt, ja. Und damit ist der CAA natürlich in der Forderung, das stringent durchgängig zu machen. Glaube ich, dass wir da in der Frage der IT-Sicherheit von solchen Produkten, die ich natürlich in der Vernetzung mit interessanten Angriffsvektoren ausnutzen kann, bringt er uns, denke ich, schon deutlich weiter.
Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den höre ich immer wieder in allen möglichen Diskussionen, am Ende völlig egal, über welchen Rechtsakt man da gerade spricht, der im Bereich IT-Sicherheit erlassen wird oder schon erlassen ist. Es herrscht einfach häufig diese Meinung vor, dass das extrem hohe Anforderungen sind, die da gestellt werden, neu, dass das einfach die Unternehmen überlastet, teilweise die Anforderungen, die da kommen. Am Ende, wenn man sich anguckt, was in all diesen Vorgaben drinsteht und in all den Verordnungen und Richtlinien, die da erlassen werden, das ist tatsächlich in keiner einzigen davon wirklich Rocket Science. Es geht einfach in fast allen immer nur darum, so ein gewisses Grundlevel an IT-Sicherheit in Unternehmensstrukturen oder in Prozess, in Produktentwicklungsprozesse reinzubekommen, um eben so ein gewisses Grundlevel an IT-Sicherheit überall drin zu haben. Das ist eigentlich die Kernidee davon. Und am Ende ist es exakt, wie du es sagst. Also natürlich ist es keine Rocket Science und nicht die größte Herausforderung aller Zeiten, einen Prozess aufzusetzen, bei dem ich das kontrolliere und halt sehe, dass ich am Ende des Entwicklungszeitraums ein Produkt habe, das halt keine bekannte Schwachstelle hat. Macht das jedes Unternehmen? Das ist das genau die Frage.
Nicht, das, ne? Aus meiner Sicht, es birgt für Unternehmen, die es nicht tun, eine Riesenchance, weil du natürlich hingehen kannst und bestimmte, sag ich mal, eingeschliffene Arbeitsformen doch deutlich optimieren kannst. Also da geht in einer modernen Software CI/CD, also Pipeline in der Entwicklung, in modernen Entwicklungsprozessen liegen auch Riesenbenefits in der Optimierung, das Ganze mehr zu automatisieren, deutlich ökonomischer zu gestalten. Ich glaube, wir wollten eigentlich auch ein bisschen über die Risikobetrachtung sprechen, die da notwendig ist. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich kann dadurch vielleicht auch meine Produktsoftware, die ich einbaue, modularisieren. Das heißt, ich habe auch da Riesenbenefits, weil ich sozusagen eine Codebasis nehme und dann nicht mehr veraltete, ja, ist so gewachsen, typisch, eine echte Chance habe, das aufzuräumen, was mir im Nachgang wirklich Einsparungen auch bringt.
Ja, also erstmal können wir sehr gerne machen. Dann nehmen wir uns in der nächsten Folge vielleicht einmal Risikobehandlung als allgemeines Thema vor. Also
vielleicht teasern wir es kurz an. Ne? Denn,
ich wollte gerade sagen, können wir gerne machen. Denn es gibt ganz viele verschiedene Anforderungen, die in dem Annex 1 drinstehen, wie ich denn Risiken betrachten muss und was ich da tun muss. Und was wir dann schön in der nächsten Folge machen können, ist einfach diese einzelnen Anforderungen, die es da gibt, einmal kurz durchgehen und gucken, wo steht das und wie mache ich das in dem Einzelfall. Und dann kann man sich schön, wenn man dann da gerade an genau der Stelle ist, dass man sich überlegt, ich muss irgendwie meine Prozesse anpassen, weil ich mache das so gerade noch nicht. Dass man sich dann einfach schön daran orientieren kann und gucken kann, wie man sie denn anpassen kann, potenziell. Und ein Punkt, den wir da schön rausgreifen können, ist direkt der allererste, der drin steht im Annex 1. Das ist nämlich die Anforderung, Produkte mit digitalen Elementen werden so konzipiert, entwickelt und hergestellt, dass sie angesichts der Risiken, und jetzt kommt's, ein angemessenes Cybersicherheitsniveau gewährleisten. Und gerne du.
Ja, das heißt, und vielleicht nochmal so auf diese Frage dieser Risikobetrachtung, das bedeutet, ich muss für jedes Produkt, was ich in den Markt bringe, eine Risikobetrachtung machen und dann angemessene Maßnahmen aufgrund der Höhe des Risikos. Also sagen wir mal, wir stellen Heizungen her, dann habe ich sicherlich ein höheres Risiko, weil ich alle Heizungen an- und ausschalte oder komplett zerstöre und wir im Kalten sitzen. Als bei der Frage, ich stelle hier so ein Kinderspielzeug her, wobei auch da Risiken bestehen, weil wenn ich die vernetze und die zum Beispiel daraus einen E-Mail-Spammer baue, dann kann ich damit oder ich kann DDoS-Angriffe darüber fahren, weil ich ein ganzes Netzwerk von Millionen von Kinderspielzeugen habe oder das Ding hat eine Kamera, ich kann vielleicht auch Fotos von Kindern, die sich gerade umziehen, aufnehmen. Das heißt, ich muss für jedes Produkt oder für jede Produktgruppe, wieder auch da Optimierungsmöglichkeiten, muss ich so eine Risikobetrachtung machen. Und die ist natürlich, wenn ich 20 Produktgruppen habe, muss man sich vorstellen, muss ich den Fragebogen machen, ich muss Termin mit der Produktentwicklung machen, da muss vielleicht ein Techniker dabei sein, dann bin ich also bei 40 Produkten oder Produktgruppen schnell bei wenn vier Leute in dem Meeting sitzen, ich muss die Terminabstimmung, bin ich bei, sagen wir, mindestens 5 bis 6 Manntagen mal 4 und dann kann man sich vorstellen, wie das explodiert. Da sind echte Mengenherausforderungen bei Produktherstellern. Weshalb diese Terminfristen, die du da vorhin genannt hast, jetzt auch nicht so riesig sind. Wenn ich mir überlege, ich habe jetzt vielleicht 1,5 Jahre bis 26 oder Ende 26, die ich habe, um das herzuleiten. Ne?
Ja. Und was man sich einfach, gerade auch bei der Frage, will ich mich jetzt schon damit beschäftigen oder nicht, was man einfach auf dem Schirm haben muss, ist die Konsequenz, die das hat, wenn ich mich damit nicht rechtzeitig beschäftigt habe. Denn was erforderlich ist, und das ist auch ein klassisches Thema aus dem Produktsicherheitsrecht, ist eine CE-Kennzeichnung der Produkte. Das heißt, ich muss ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt haben, eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Das muss dokumentiert sein und dann muss ich auf Grundlage dieses Konformitätsbewertungsverfahrens ein CE-Kennzeichen haben. Und das muss am Produkt angebracht sein oder in der Nähe vom Produkt. Ja, beim klassischen Softwareprodukt ist es natürlich schwierig, das auf ein Produkt anzubringen, aber jetzt hier beim Kinderspielzeug, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was das ist, was wir hier für ein Spielzeug stehen haben, aber auf jeden Fall, da ist ein CE drauf. Und naja. So, und da ist genau der Punkt. Wir müssen schauen, wenn man so ein CE braucht, dann ist immer die Konsequenz, ich darf ein Produkt gar nicht auf den Markt bringen, wenn ich es nicht habe. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass ich als Unternehmen mich eben jetzt schon jedenfalls mal damit beschäftige, ob ich mich schon damit beschäftigen muss. Also vielleicht mal mit der allerersten Frage anfangen. Und da muss man eben gucken, dass man eben bis zu den Zeitpunkten, die wir anfangs gesagt haben, also 11.9.26 und 11.12.27, insbesondere der 11.12.27, das ist der entscheidende Stichtag, da müssen die Punkte eben erfüllt sein, weil ansonsten die Anforderungen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, schlicht nicht vorliegen.
Ja. Ja, also Fazit. Wir machen weiter mit der Risikobewertung in der nächsten Folge zum CAA und gucken uns den CAA noch mal ein bisschen tiefer an.
Sehr gerne, ja.
Relevant für in Verkehrbringer von Produkten, ja, mit IT-Bezug oder IT-Komponenten innen drin. Ja, vielleicht von dir noch das Fazit.
Der CAA ist keine Rocket Science. Das vielleicht als Bottomline zu diesem ganzen Thema. Das sind Anforderungen, die da kommen. Man kann die alle handeln und wir werden in den nächsten Folgen erklären, wie.
Okay. Und es hat einen Benefit, sich damit zu beschäftigen. Ich kann tatsächlich Vorteile für meine Produktwelt rausholen und absolut. Auch für die Aufwände, die ich da reinstecke. Klar, es ist im ersten Fall, im ersten Aufschlag muss ich ein bisschen was tun, aber danach kann ich auch durch Automatisierung eine ganze Menge runterdrücken.
Und dann hat man schlicht einen Marktvorteil gegenüber anderen, die es eben nicht sauber machen.
Ja, insofern jetzt schon anfangen und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Stand der Technik.